Ja, dann darf ich erstmal alle ganz herzlich begrüßen, die heute Morgen hier sind. Ich freue mich. Ein spannendes Thema und ich möchte euch begrüßen mit einem Vers aus dem 27. Psalm. Und dort sagt der David im Vers 4, eins bitte ich vom Herrn, nach der alten Luther-Übersetzung, das hätte ich gern. Was ist es denn, was der David gerne hätte? Das ist ganz interessant, oder? Der Salomo hat ja mal die Möglichkeit, einen Wunsch zu äußern, den Gott ihm verspricht, ihm zu geben. Was ist der Wunsch, den Salomo äußert? Weisheit. Er wünscht sich Weisheit. Wozu? Wozu wünscht sich Salomo Weisheit?
Für seine Aufgaben.
Für seine Aufgaben, um Gottes Volk richtig zu regieren. Und Gott gibt ihm diese Weisheit. Interessant ist, was der David sich wünscht, sein Wunsch. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Weiß jemand? Jawohl, das sagt er im 51. Psalm, gell? Da betet er um das reine Herz. Was ist es im 27. Psalm? Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Dass ich bleiben möge im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Warum? Was drückt er damit aus? Wonach sehnt sich David? Wonach sehnt er sich? Was ist sein Wunsch? Jawohl, der sehnt sich nach dem Herrn. Dem geht es nur um eines, dem geht es nur um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Guten Morgen, hallo. Gar kein Problem. Wir haben gerade eben erst begonnen. Einfach freie Platzwahl. Genau. Der sehnt sich nach Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Dass ich bleiben möge im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Und dann geht es weiter. Anzuschauen die Lieblichkeiten des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Warum will er nach ihm forschen? Warum? Ja, er will ihn kennenlernen. Er will ihn immer tiefer kennenlernen. Seht ihr? Und genau das darf heute Morgen auch über diesem Tag stehen. Wenn wir heute diese Zeitreise machen über 4000 Jahre, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt hier groß Wissen aufbauen wollen. Ne? Dort können wir uns auch dran freuen, aber es geht vor allem um eins, dass wir ihn vor Augen haben und dass es uns dabei helfen darf, ihn immer tiefer und immer mehr zu verstehen. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir Jesus kennen? Dass wir verstehen, wie Jesus ist?
Wir sollen ihm ja ähnlich
sein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt dahin, oder? Na, mit dem, womit ich mich beschäftige, dem werde ich ähnlich. Ja? Das ist ganz interessant, wenn ein Mensch einen anderen Menschen hasst, was passiert mit ihm? Man hasst den Menschen, weil er einem etwas angetan hat und das will ich nie einem anderen antun. Und was passiert jetzt mit diesem Mensch, der hasst?
Sein Gesicht verändert sich.
Sein Gesicht verändert sich und wie wird sein Wesen? So wie das Wesen des Menschen, das er hasst. Warum?
Weil
er sich immer mit ihm beschäftigt. Und er wird genau die gleichen Dinge tun. Wir wollen uns mit Jesus beschäftigen. Das darf über dem Tag heute stehen, damit wir ihn immer tiefer kennenlernen. Na? Damit wir verstehen, wie er wirklich ist. Na? Das ist auch in der heutigen Zeit ganz wichtig. Warum? Warum? Warum ist das wichtig, dass wir wissen, wie Jesus ist? Also wir hatten einen Punkt, dass wir ihm ähnlicher werden. Gell? Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt. Dass wir unterscheiden können. Paulus warnt im 2. Korintherbrief beispielsweise die Korinther und sagt ihnen, redet von einem anderen Christus, der gepredigt wird. Ja? Und da steht im Griechischen ein spannendes Wort, da steht Allos. Und Allos, das bezeichnet nicht völlig anders. Im Griechischen gibt es noch ein zweites Wort für anders, hetero, das kennen wir alle. Gell? Allos ist der Art nach gleich und doch anders. Na, wenn zum Beispiel der Herr Jesus uns auffordert, wenn der eine auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin, dann steht da Allos. Na? Ist ja auch eine Wange, auch meine Wange, nur die andere Seite. Ja? Und so warnt Paulus vor einem Allos Christus. Einem, der von außen ausschaut, als wäre es Jesus und ist doch der falsche Christus. Na? Und wie kann ich denn Falschgeld von echtem Geld unterscheiden? Wenn ich weiß, wie das Echte ausschaut. Ich werde niemals alle Tricks beherrschen können, die Fälscher beherrschen. Und wir werden niemals alle Denkrichtungen durchdenken können, in denen uns ein falscher Christus präsentiert wird. Aber wenn wir das Original kennen, dann erkennen wir auch die Fälschung. Verstehen wir? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. Und dass wir immer wieder neu genau ihn vor Augen haben. Und wenn wir Bibel lesen, dann geht es vor allem um eins. Es geht um ihn. Und wir werden sehen, wie die ganze Schrift auf diesen Punkt hinzielt, auch im Alten Testament. Das ist das Thema von heute Morgen. Und der Herr Jesus hat es mal sehr schön gesagt, wenn wir an das Johannesevangelium denken, in dem Gespräch mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern, da sagt dann Johannes 5 einen sehr interessanten Satz. Die ganze Schrift zeugt von mir. Die ganze Schrift redet von Jesus. Vom Anfang bis zum Ende gibt es ein zentrales Thema, Jesus Christus. Und das wollen wir auch heute Morgen so vor Augen haben, wenn wir nun in diese Zeit einsteigen. Jetzt haben wir ja nicht nur hier heute Morgen 4000 Jahre Zeitgeschichte vor uns, wir haben auch morgen den ersten Advent. Na, manche feiern Advent, manche feiern nicht. Am Ende entscheidet, ist morgen? Oh, nächste Woche, bin ich verrutscht. Ah. Das passiert, wenn es losgeht, geht es oben los. Ja. Nächste Woche ist erster Advent. Ich war tatsächlich schon bei morgen ist erster Advent. Ne? Also bei mir hat der Advent 5 Wochen, wie ihr seht. Bei euch nur 4. Egal, ob ich Advent feiere oder nicht. Ne? Am Ende entscheidet es nicht über die Frage, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Wie viele Wochen Advent haben wir für gewöhnlich?
4 Wochen.
4, außer bei mir. Ne? Habt ihr jetzt gemerkt, bei mir sind es 5. Warum 4? Warum 4? Was bedeutet denn Advent? Sehr gut. Ne? Das heißt, die Ankunft. Ne? Warum 4 Wochen Advent, 4 Wochen Ankunft? Dass man sich vorbereitet. Wie kamen die Kirchenväter darauf, 4 Wochen festzusetzen? Keine Idee? Das ist ganz einfach. Weil es 4000 Jahre sind, nach biblischer Chronologie, von Adam bis Christus. 4000 Jahre Wartezeit auf den Messias. Na, genau genommen, werden wir heute Morgen sehen, sind es 4119 Jahre gewesen, wenn wir es ganz genau berechnen. Na, also grob 4000 Jahre Wartezeit. Und da kommen tatsächlich pro tausender Einheit unsere 4 Wochen Adventszeit her. Und man kann, und da geht dieser heutige Vortrag auch darauf zurück, sich mal genau diese biblische Chronologie in diese tausender Schritte einteilen. Und genau das wollen wir heute Morgen machen. Wir wollen durch diese Zeit gehen, durch dieses Alte Testament mit diesem Blick auf den kommenden Messias. Gerne, kein Problem. 4000 Jahre Wartezeit. Und es ist ganz interessant, wenn wir heute Morgen hineinschauen in diese 4000 Jahre, dann werden wir uns viel mit Zahlen beschäftigen. Es gibt Leute, die sind zahlenaffin und es gibt Leute, denen sind Zahlen ein Graus. Wir werden das alle gemeinsam bewältigen und überleben, den heutigen Morgen. Na? Ganz spannend ist, wenn wir biblische Chronologie betrachten, dann haben wir heute in unseren Auslegungen oft ein kleines Problem. Guten Morgen. Hallo zusammen. Einfach freie Platzwahl. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Gar kein Problem. Einfach Platz nehmen. Deshalb nimmst du einfach Platz, oder? Genau, wir haben noch ein paar Plätze frei, sind nicht alle gekommen. Genau, wenn wir eine Chronologie der Bibel erstellen, dann treffen wir, habe ich gerade eben gesagt, auf ein kleines Problem. Und das Problem liegt in den heute gängigen Meinungen, wie man diese Chronologie zu erstellen hat. Dabei ist die Sache ganz einfach. Was könnten wir tun, um eine biblische Chronologie zu erstellen? Was könnten wir machen? Wie würdet ihr vorgehen? Rainer, ich gebe dir die Hausaufgabe, erstell mir eine Chronologie von Adam bis Christus. Was würdest du machen?
Ich würde dich fragen, wie ich es machen soll.
Das ist eine gute Antwort. Jetzt bin ich verlegen. Ja? Was könnten wir machen? Wie könnten wir vorgehen? Was wäre eure Idee? Jawohl.
Diesen, Zeitangaben. Und dann irgendwann komme ich drauf.
Richtig. Perfekt. Das ist ganz einfach, ne? Ist ein bisschen Arbeit, aber man kann einfach vorne anfangen und fängt mal an, die Zahlen der Bibel herzunehmen. Wer ist denn Autor der Bibel? Das ist der lebendige Gott selbst. Ne? Wenn Gott der Autor der Bibel ist, was bedeutet das für die Zahlenangaben in der Bibel? Dass die wahr sind. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn wir in unsere Bibeln hinten hineinschauen, dann haben die meisten im Anhang eine Chronologie inkludiert. Und die Zahlen, die dafür verwendet wurden, die gehen vor allem zurück auf einen Abgleich mit der assyrischen Chronologie. Und die ist lückenhaft. Und in der Folge kommt es zu ein paar großen Problemen. Na, wenn wir zum Beispiel mal hinten reinschauen, schaut mal in euren Anhang, wann war denn beispielsweise die Reichsteilung? Das heißt, ab wann war denn Jerobeam König und Rehabeam im Südreich? Schaut mal hinten hinein. Also, na, wenn wir in unsere Chronologie schauen, hat noch jemand was anderes als 926? Bitte? 931, 926. Gibt es noch eine andere Zahl? Bitte 917? 916? Also, wir merken ein ganz buntes Spektrum an Zahlen. Jetzt blättert mal ein bisschen zurück. Schaut mal bitte in euren Bibeln nach, wann ist denn der Auszug aus Ägypten datiert, auf welches Jahr? Findet jemand eine Zahl? 1350, Fragezeichen. Also das ist übrigens alles vor Christus. Gell? Ja, ich mache mal hier BC, before Christ. Vor Christus wären 4 Buchstaben, das ist mir zu viel. Deswegen BC. Gibt es noch eine andere Zahl? 1350?
1917.
Bitte? 1917, der Auszug aus Ägypten. 1917. Das kann fast nicht sein, aber es ist eine spannende Zahl. Die werde ich mir nachher mal anschauen, keine Ahnung. Das ist spannend. Was haben wir noch? 1447.
1250.
Ja, das stimmt. Weil es deine Bibel ist. Sehr gut. Na? Also, wir merken schon etwas. Wenn wir, und da kommen wir drauf, wie das funktioniert, eine biblische Chronologie erstellen, dann kommen wir auf andere Zahlen. Dann ist Rehabeam König geworden, 976 vor Christus, und der Auszug aus Ägypten war 1606 vor Christus. Jetzt haben wir ein Problem, nämlich wenn wir mal hier unten auf die Zahlen schauen, 1250, das ist eine sehr sportliche Angabe, wie viele Jahre fehlen uns da in etwa?
400.
Ja, 356 Jahre gehen da verloren. Na, auch hier oben beim Rehabeam sehen wir auf einmal einen Unterschied von mindestens, na, wenn ich die größte Zahl bei 932 hernehme, von über 40 Jahren. Was für ein Problem bekomme ich in der Folge? Und was für ein Problem bekommen all diese Datierungen? Was muss ich jetzt mit allen anderen biblischen Zeitangaben machen?
Vergleichen, anpassen.
Ja, ich habe ein Problem. Ich bringe in diese Zeitspannen die ganzen biblischen Zahlenangaben nicht mehr hinein. Und jetzt muss ich das irgendwie verschachteln, jetzt muss ich da irgendwie konstruktive Lösungen basteln. Am Ende des Tages sage ich damit was aus? Dass die Zahlenangaben der Bibel
nicht stimmen.
Und das ist ganz spannend. Wenn wir eine ganz strenge biblische Chronologie machen, und wir werden das heute Morgen machen und werden dabei ein paar spannende Entdeckungen machen, dann stellen wir fest, dass alle Zahlenangaben der Bibel perfekt passen. Die passen perfekt ineinander. Da brauche ich nichts verschachteln, nichts verschieben. Da, wo es Verschiebungen und Überlappungen gibt, macht die Bibel mir das deutlich. Na, wir werden nicht jedes Detail beleuchten können heute Morgen. Aber ich darf lernen, einfach diesen biblischen Zeitangaben komplett zu vertrauen. Das Interessante ist, wenn wir eine biblische Chronologie erstellen, dann ist der Auszug nicht 1250, auch nicht 1350 oder 1447, sondern 1606 vor Christus gewesen. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Tatsache. Wenn wir eine streng biblische Chronologie erstellen mit den Angaben der Bibel, dann rechne ich natürlich nicht von vor Christus, sondern wo ist mein Startpunkt? Adam. Na, statt BC haben wir NA. Nach Adam. Und ich kann eine biblische Chronologie erstellen vom Moment der Schöpfung, also vom Jahr 0. Hat jemand eine Idee, wo der Endpunkt der biblischen Chronologie liegt, der strengen biblischen Chronologie im Alten Testament? Wo liegt der?
Bis Christus.
Bitte? Bis Christus. Bis Christus? Ich kann nicht exakt bis Christus eine biblische Chronologie erstellen. Was meint ihr? Wohin?
Einweihung des zweiten Tempels.
Einweihung des zweiten Tempels? Ist da Schluss? Wo ist Schluss? Ich sag's euch. 3533 nach Adam. Na? Hat jemand eine Idee, was da gewesen ist? Also ich kann theoretisch sogar bis 3537 gehen. Nach Adam. Was war 3533 nach Adam? Hat jemand eine Idee? Wenn wir 4119 Jahre haben bis Christus, dann ist das ungefähr 600 vor Christus. Nicht ganz, sondern ganz exakt ist es das Jahr 586 vor Christus. Sehr gut. Da wurde der Tempel zerstört. Da wurde Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Das ist die dritte Wegführung. Wie viele Wegführungen nach Babylon hat es gegeben? Drei? Bietet jemand mehr oder jemand weniger? Es waren vier Wegführungen nach Babylon, die wir anhand der biblischen Berichte rekonstruieren können. Die letzte Wegführung fand statt im Jahr 3537. Genau, das ist die untere Zahl. Na, 4 Jahre nach dieser Wegführung. Das Interessante an dieser Zahl hier ist was? 586 ist ein Ereignis, das wir mit außerbiblischer Geschichte perfekt rekonstruieren können. Das heißt, da, wo die biblische Chronologie aufhört, habe ich den perfekten Übergang in die säkulare Geschichtsschreibung. Und wenn wir eine streng biblische Chronologie erstellen, dann kommen wir interessanterweise mit der Zerstörung des Tempels exakt auf das Jahr 586. Und das ist das, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. In diesem Jahr ist der Tempel zerstört worden. Und damit haben all diese Berechnungen ein großes Problem. Denn keine dieser Berechnungen kommt mit biblischen Zahlen wirklich auf dieses Jahr. Die müssen immer Zahlen stauchen, überlappen, rausnehmen, während ich mit einer streng biblischen Chronologie genau in diesem Jahr meinen Endpunkt habe. Das heißt, wenn wir jetzt durch die Bibel gehen, dann wollen wir heute Morgen uns diesen Gedanken mal etwas stellen, wollen versuchen, eine biblische Chronologie zu erstellen bis in dieses Jahr 586 vor Christus, wollen diese Tausender Einheiten beachten, die ich gesagt habe, und werden dabei ein paar spannende Entdeckungen machen heute Morgen. Ich würde jetzt einfach mal eine neue Folie auflegen und wir beginnen einfach mal dieses Spiel und reisen von Adam bis Christus. Womit beginnen wir unsere Zeitrechnung? Womit beginnen wir? Welches Ereignis können wir zuordnen? Biblisch. Ohne dass wir in die Bibel schauen. Das kriegen wir hin. Was ist das erste Ereignis?
Adam. Wenn wir von Adam bis Christus gehen.
Jawohl. Adam ist das erste Ereignis. Wo beginnt unsere Zeitrechnung? Bitte? Als Gott die Welt schuf. Ganz genau. Ne? Das heißt, wie viele Tage vor Adam beginnen wir?
Sechs
Tage vor Adam. Wenn wir ganz genau sein wollen, müssen wir 6 Tage vor Adam beginnen. Ne? Ganz genau. Also, ich mache mal so einen Zeitstrahl hier hin. Wir haben das Jahr 0,
Und wir haben jetzt in den ersten 6 Tagen nach diesem Jahr Null die Schöpfung.
Was ist das erste Ereignis, das wir tatsächlich, jetzt wir haben diese 7 Tage, ne, 6 Tage Schöpfung, 1 Tag Ruhe. Was ist das erste Ereignis, das wir mit einer Jahreszahl zuordnen können? Hat jemand eine Idee?
Wahrscheinlich die Vertreibung aus dem Paradies,
oder? Okay, die Vertreibung aus dem Paradies.
Und dann fängt sie eigentlich erst an mit dem Zählen, oder?
Dann fängt die Zeit außerhalb des Garten Edens an. Tatsächlich finden wir keine Jahreszahl für die Vertreibung aus dem Paradies. Aber wir finden etwas anderes. Wenn wir einmal hineinschauen in das erste Buch Mose. Und jetzt machen wir das, was der Udo gemacht hat vorhin oder was er gesagt hat. Und wir gehen einmal in den ersten Mose, ins Kapitel 5. Und beginnen mal zu lesen. Darf gerne jemand vorlesen. Die ersten 4 oder 5 Verse, die würden uns reichen. Sehr gut. Was ist also das erste Ereignis, das wir auf unserem Zahlenstrahl mit einer Zahl jetzt eintragen können?
130 Jahre.
130 Jahre, super, Giuseppe. Und was war nach 130 Jahren? 130 nach Adam. Und was war dann?
Gib war sein Sohn.
Welchen?
Seth.
Ist das sein erster Sohn? Nein. Was war der erste Sohn? Der erste Sohn war Kain. Was war der zweite Sohn? Abel. Das heißt, wir haben vor diesen 130 Jahren ein paar Ereignisse und die sind ganz wichtig für den heutigen Tag. Was für Ereignisse fallen in diesen Bereich dieser ersten 130 Jahre? Wenn wir es chronologisch. Wir haben die Schöpfung und was kommt? Jawohl. Wir haben nach der Schöpfung als erstes großes Ereignis, wir können nicht den Tag und das Jahr zuordnen, den Sündenfall. Was geschah in der Folge des Sündenfalls?
Vom Paradies ausgetrieben, oder?
Vom Paradies ausgetrieben, ganz genau. Gott treibt sie aus dem Paradies. Was passiert, bevor Gott sie aus dem Paradies austreibt?
Haben die gesündigt.
Die hatten gesündigt. Was passiert zwischen Sünde und Austreibung? Was passiert in der Lücke? Was machen Adam und Eva?
Die waren glücklich.
Das war davor. Ja? Genau. Was passiert zwischen Sünde und Vertreibung? Richtig. So, die werden angekleidet. Bevor Gott sie ankleidet, was passiert? Jetzt sind wir zwischen Sündenfall und... Ich mache das mal, wir machen das einfach mal hier. Wir haben den Sündenfall. So, wir haben die Vertreibung. Jetzt hast du gerade eben das Ankleiden gebracht, die werden angekleidet, gell? Was passiert zwischen Sündenfall und Ankleiden?
Versteckspiel.
Sie verstecken sich. Na, sie verstecken sich. Warum?
Sie haben sich geschämt.
Bitte?
Sie haben sich geschämt.
Die haben sich geschämt. Warum schämen sie sich?
Weil sie gegessen von den Bäumen, weil Gott gesagt hat,
jawohl. Na, weil sie nackt sind. Der Hintergrund ist, sie haben von dem Baum gegessen, von dem Gott gesagt hatte, sie sollen nicht essen. Und sie verstecken sich nicht nur hinter einem Baum, sondern was tun sie? Ich nehme eine grüne Farbe.
Feigen.
Jawohl. Sie versuchen, ihre Nacktheit mit feigen Blättern zu bedecken. Warum?
Weil die haben die Augen aufgemacht.
Bitte?
Die Augen sind aufgemacht.
Die Augen sind aufgemacht. Warum versuchen sie, mit feigen Blättern ihre Nacktheit zu bedecken?
Sie schämen sich,
ja. Nein, die Augen sind geöffnet, sie schämen sich. Was versuchen sie zu verbergen?
Ihre Nacktheit.
Ihre Nacktheit? Na? Letztlich die Sünde. Die versuchen ihre Sünde, die Folgen ihrer Sünde hinter einem Kleid aus feigen Blättern zu verbergen. Ha. Meine Mädchen ziehen gerne ein schönes Kleid an. Amelie, wenn ich dir ein schönes Kleid aus Feigenblättern schenke, würdest du das anziehen? So richtig schön grün, auch wenn das vielleicht nicht deine Lieblingsfarbe ist, aber würdest du das anziehen?
Vielleicht eher nicht,
ne? Weil es verdorrt. Das ist genau das Problem, oder? Na, dieses Feigenblätterkleid, das verdorrt. Das heißt, dieses Kleid, sie versuchen ihre Sünde zu verstecken hinter einem Kleid aus Feigenblättern, aber das hilft am Ende nicht. Und genau das ist das Grundproblem des Menschen. Der Mensch sündigt und was beginnt er zu tun?
Verstecken, vertuschen.
Jawohl, er versucht, verstecken, vertuschen, er versucht nach außen seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Der Mensch, die Feigenblätter sprechen davon. Ne? Von diesem Versuch des Menschen, seine eigene Gerechtigkeit aufzudecken. Deswegen ist es kein Wunder, dass der Herr Jesus den Nathanael wo findet? Unter was für einem Baum?
Feigenbaum.
Einem Feigenbaum. Was hat ein Feigenbaum für eine Eigenschaft?
Dicht gehen, also man kann sich verstecken.
Ja, die Zweige sind dicht und die gehen bis an den Boden runter. Und wenn man da unten reinkriegt, dann kann man sich wirklich verstecken. Man kann einen nicht sehen. Was war der Nathanael für ein Mensch? Was war das für ein Mensch, als er Jesus begegnet?
Suchender.
Ja, das war ein Suchender. Na, was hat er letztlich gesucht? Was hat er gemeint zu finden? Du bist ein Israelit ohne Fehl, oder? Na, verstehen wir. Da ist ein Mensch, der versteckt sich hinter seiner eigenen Gerechtigkeit, hinter dem Gesetz. Und er sitzt bezeichnenderweise unter einem Feigenbaum. Das ist kein Zufall, ne? Dass der Nathanael dort sitzt. Gäbe es noch mehr solche Begegnungen auch im Alten Testament? Kann man mal studieren, die Feigenblätter. Also, Adam und Eva machen sich ein Kleid aus Feigenblättern, weil sie ihre Sünde bedecken wollen. Wir tun heute oft genau dasselbe. Jetzt kommt Gott in den Garten Eden. Und was findet als nächstes statt?
Er ruft sie.
Er ruft sie. Und dann?
Sagst du, warum du besteckst?
Jawohl. Gott sucht sie. Wunderschön, oder? Jesus kommt, um den Sünder zu suchen. Das beginnt schon im Garten Eden. Der hätte ja auch die Erde einfach, was hätte er machen können?
Sich selbst überlassen.
Oder er hätte sie auch einstampfen können und sagen können, ich mache nochmal neu. Ne? Funktioniert nicht mit denen. Wir fangen nochmal an. Gott kommt in den Garten, um den Sünder zu suchen. Und Jesus kommt 4000 Jahre später auf die Erde, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und was ist notwendig, damit ich gerettet werden kann?
Eingestehen, dass ich Hilfe brauche.
Jawohl. Also das Erste ist, dass ich eingestehe, dass ich Hilfe brauche. Reicht das? Es muss Blut fließen. Ich brauche jemanden, der meine Sünde vergibt. Und was muss ich tun? Ich muss glauben. Ich brauche Glauben. Damit die Wirkung in mein Leben kommt. Verstehen wir? Na, wenn man ein schönes Auto sich kauft, mit einem, also bei E-Autos ist das jetzt anders, na, aber mit einem schönen 8 Liter Verbrennermotor, ich weiß nicht, war einen in den USA, na, ohne, unter V8 geht da nicht viel bei manchen. Na, wenn ich so einen richtig schönen V8 Chevy Big Block Motor hier habe und dann fahre ich durch die Gegend, was brauche ich, damit die PS, die Leistung von diesem Wagen auch wirklich auf die Straße kommt? Bitte? Ich brauche Sprit, genau. Jawohl, was brauche ich noch? Was brauche ich zwischen Motor und meinen Reifen? Platz, ja. Was brauche ich? Ich brauche ein Getriebe, ich brauche eine Kupplung. Ich muss irgendwie diese Kraft übertragen auf die Reifen. Seht ihr, der Glaube ist nichts anderes, als dass ich diese Kraft des Erlösungswerkes Gottes übertrage hinein in mein Leben. Das heißt, das Erlösungswerk ist da und ich bin hier. Und wenn ich glaube, dann ist das die Verbindung. Dann kommt diese Kraft in mein Leben hinein. Na? Wo finde ich jetzt das Erlösungswerk? Jesus kommt in den Garten, er sucht. Und was macht Jesus jetzt mit Adam und Eva? Was macht er?
Er ruft sie.
Er ruft, jetzt haben wir, er sucht sie. Jetzt hat er sie gefunden. Was macht er?
Er bekleidet sie.
Was macht er, bevor er bekleidet? Er fragt, und zwar warum fragt er? Damit sie zugeben. Das ist elementar, verstehen wir? Wenn ich will, dass Gott mir meine Sünde vergibt, dann geht das los, indem ich meine Sünde bekenne. Dass ich sie auf den Tisch lege. Dass ich anerkenne, ich bin ein Sünder. Und jetzt macht Jesus das so wunderbar. Der fragt. Der geht nicht mal her und sagt, hey, du hast gesündigt. Warum nicht? Was ist das Problem bei uns Menschen? Richtig, das schieben wir immer weg. Wenn einer mir das vorhält, dann schiebe ich weg. Aber wenn einer mir eine Frage stellt, dann muss ich was tun?
Antworten.
Ich muss antworten. Schaut mal, wie er mit dem Kain redet. Als er plant, den Abel umzubringen in Kapitel 4, dem stellt er Fragen. Damit er Kain zugibt, was Sache ist. Als er den Abel umgebracht hat, Gott stellt ihm Fragen. Und was macht der Kain? Er weicht diesen Fragen aus. Das sollten wir nicht tun. Wenn Gott fragt, sollten wir antworten. Gott fragt, er redet mit ihnen und er hält an dieser Stelle Gericht. Der deckt die Sünde vollkommen auf. Das Problem ist, ich mache mal Frage plus Gericht. Das ist ja ein Gericht. Er deckt die Sünde auf. Und das Problem ist, Adam und Eva tun was mit ihrer Sünde? Was machen Adam und Eva? Die schieben die Sünde weg. Nimm du sie, ich hab schon. Na? Wohin schiebt der Adam? Auf seine Frau und?
Auf Gott.
Auf Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast. Hättest du mir eine andere Frau gegeben, wäre es nicht passiert. Also, versteh. Das ist. Und dann findet die erste Ehekrise statt. Wie muss sich die Frau gefühlt haben? Der Adam hat doch mitgemacht, der stand daneben. Durch die Bibel, der Bibeltext macht ganz klar, dass der Adam neben ihr stand. Der hat nie eingegriffen. Jetzt schiebt er die Schuld einfach weg auf seine Frau. Ist das richtig? Ist das in Ordnung? Nein, das ist nicht in Ordnung. Schiebt die Sünde weg. Die Frau, wohin schiebt die Sünde? Das macht auf die das ist der Lieblingsplatz, wo wir Christen unsere Sünde hinschieben. Der Teufel ist schuld. Na? Ich kann gar nichts dafür. Ich bin ja verführt. Hilft das? Zählt das bei Gott? Nein, es zählt nicht. Und jetzt hält Gott Gericht. Und in diesem Gericht tut Gott etwas ganz Entscheidendes. Und das wird die 4000 Jahre begleiten. Was macht Gott in diesem Gericht? Er deckt die Sünde auf. Und mitten in diesem Aufdecken, was gibt er Adam und Eva mit? Hoffnung. Ja, der gibt Hoffnung mit. Aber womit?
Sehr gut. Was gibt er ihnen?
Bekleidung, die kommt danach. Was gibt er ihnen mit? Schaut mal hinein, Kapitel 3 im ersten Buch Mose. Und dann schauen wir mal in den Vers 15.
Feindschaft.
Was gibt er in dem Vers 15 mit? Da ist die Rede von Feindschaft, richtig? Was gibt er mit?
Eine Verheißung.
Jawohl, er gibt eine Verheißung mit. Und was beinhaltet diese Verheißung?
Samen.
Jawohl, da geht es um den Samen. Was beinhaltet diese Verheißung?
Es wird ein Retter kommen.
Ja, es wird ein Retter kommen. Und zwar woher? Von der Frau, genau. Zu dem Zeitpunkt heißt sie noch gar nicht Eva, sondern nur Männin. Na? Also, es wird ein Retter kommen. Einer, der was tun wird. Was steht hier? Ja. Der wird der Schlange den Kopf zermalmen. Der wird den Teufel vernichten. Und der wird damit Sünde und Tod überwinden. Der wird all dem ein Ende machen. Was macht der Adam jetzt? Vers 20. Was macht Adam? Er gibt der Eva, der gibt der Männin den Namen Eva. Und was bedeutet denn der Name Eva?
Mutter aller Lebenden.
Genau, also Eva bedeutet einfach nur Leben. Weil sie die Mutter aller Lebenden sein wird. Das heißt, was drückt der Adam jetzt aus in dieser Namensgebung?
Dass alle Menschen auf dem Planeten unbegrenzt von ihren Abstammung.
Jawohl, das ist das eine. Was drückt er noch aus? Jetzt denk mal die Verheißung. Gerade eben hat der Tod Einzug gehalten durch die Sünde. Jetzt kommt die Verheißung, es wird der kommen, der der Schlange den Kopf zertritt, der damit Tod und Sünde überwindet.
Adam glaubt Gott,
dass von meiner Frau der Same kommen wird, der die Schlange vernichtet und Leben wieder möglich macht. Das ist Glaube. Das heißt, Adam glaubt diese Verheißung, die Gott gegeben hat. Adam glaubt und gibt seiner Frau den Namen Eva. Kann man das hinten sehen? Ja, okay. Gibt seiner Frau den Namen Eva. Und wie reagiert Gott auf den Glauben Adams? Wie reagiert Gott immer auf den? Das ist ein ganz rudimentärer Glaube. Der Adam weiß noch nicht, wie das alles geschehen wird. Er weiß nur, von meiner Frau wird der kommen, der uns rettet. Wann und wie, das weiß er nicht. Aber er weiß, der Retter kommt. Und er glaubt und gibt seiner Frau den Namen Eva. Gibt es eine Eva Maria? Gut, dann kann ich das ja sagen. Eva Maria, na, was bedeutet Maria? Bitterkeit. Na, dann ist Eva Maria die lebende Bitterkeit. Hat mal ein Bruder mir erklärt, ich habe das dann nachgeforscht, das stimmt. Ja. Also, er gibt seiner Frau den Namen Eva, da kommt das Leben her. Und wie reagiert Gott auf diesen Glauben Adams? Was tut er? Wir haben es schon aufgeschrieben. Er gibt ihnen Kleider. Aus was bestehen diese Kleider?
Bitte?
Aus Fell. Nun gibt so ein Tier sein Fell im Allgemeinen nicht so gerne freiwillig her. Das heißt, bevor man es abzieht und ihm über die Ohren zieht, muss das Tier sterben. Was hat an dieser Stelle stattgefunden? Das erste Opfer. Konnte das Tier was dafür? Das war unschuldig. Das war vollkommen unschuldig. Aber es stirbt anstelle derer, die gesündigt haben, damit ihre Sünde bedeckt wird. Gott gibt ihnen Kleider. Halten die besser wie die Feigenblätterkleider von vorhin? Definitiv. Und damit macht Gott schon etwas deutlich. Es braucht ein Opfer für Sünde. Und dieses Opfer muss was sein? Unschuldig. Das muss rein sein. Und dieses Opfer wird kommen. Es wird der eine kommen von der Frau, der dieses Opfer sein wird. Das ist ganz rudimentärer, einfacher Glaube. Das sind die Dinge, die hier vorgeschattet sind. Und Adam glaubt. Und Gott rechnet ihm diesen Glauben zu was? Was drückt Gott aus, indem er ihm das Kleid gibt und die Nacktheit überdeckt? Er spricht den Adam frei. Er spricht ihn gerecht. Ist das nicht wunderschön? Die Folge der Sünde auf dieser Erde müssen sie trotzdem tragen. Und das ist das, was wir in unserem Leben auch erleben. Dass Gott mir Sünde vergibt, bedeutet nicht, dass alle Folgen der Sünde in der Horizontalen ausgelöscht sind. Es gibt manchmal Dinge, die lässt Gott ganz bewusst in meinem Leben stehen. Warum? Warum macht Gott das? Ist das nicht, das könnte er doch auch anders machen. Warum macht er das? Es ist eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung vor den Folgen der Sünde. Es ist eine Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat. Na? Wir dürfen eines wissen, auch wenn Gott manchmal Folgen, wie beim David, werden wir auch noch sehen heute, stehen lässt, dann ist auch das, wie ist Gottes Weg und Plan immer?
Richtig.
Er ist immer richtig und er ist immer gut. Im Psalm dichtet der Psalmist einmal, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit. Ich darf einfach, es ist Ausdruck seiner Güte, ich muss das nicht verstehen. Ich darf das einfach
annehmen.
Einfach im Glauben annehmen. Herr Jesus, wenn es so steht, dann wird es so gelten. Ich vertraue dir. Der Adam glaubt und Gott spricht ihm gerecht. So, und jetzt geht die spannende Reise erst richtig los. Jetzt haben wir den Grundstein gelegt. Jetzt bekommt die Eva einen Sohn. Stellt euch mal vor, ihr werdet an dieser Stelle. Ja, Robert und Ingrid, gerade frisch aus dem Garten Eden ausgetreten. Der Retter ist verheißen, ihr habt diesen Glauben und jetzt bekommt ihr ein Kind. Was ist die Hoffnung? Dass das genau dieser Retter ist. Und jetzt bitte ich euch, schaut mal in eure Bibeln hinein. Kapitel 4 im ersten Buch Mose, in den, die Verse 1 und 2. Darf gerne jemand vorlesen.
Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht. Und danach gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schäfer und Kain aber wurde ein Ackerbauer.
Also, wir haben zwei Männer, die hier eingeführt werden, nämlich?
Eva und Adam.
Bitte?
Ja, aber wie heißen die zwei Männer, die eingeführt werden?
Kain
und Abel. Weiß jemand, was der Name Kain bedeutet und was der Name Abel bedeutet? Kain bedeutet Gewinn und Abel bedeutet Hauch. Was hat so ein Hauch auf sich? Genau das. Und wann ist der ganz schnell weg? Der vergeht. Der ist einfach nicht mehr da. Na? Wir merken, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Das erste Kind der Eva nennt sie Kain, Gewinn. Und jetzt ist es interessant. In den meisten Bibelübersetzungen steht, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Im Hebräischen steht mit gar nicht drin im Text. Das ist eine Übersetzung. Na, wir haben am Ende eine Übersetzung, sondern das hebräische Wort, das hier steht, das ist ein Wort, das kann einfach einen Akkusativ anzeigen und bleibt unübersetzt. Und dann würde die korrekte Übersetzung dieser Stelle, wenn wir jetzt zum Beispiel eine alte Luther-Übersetzung in die Hand nehmen, zum Beispiel von 1545, da war es genauso übersetzt, dann sagt die Eva, ich habe einen Mann erworben, den Herrn. Was dachte sie, wer Kain ist? Der Retter. Und dann macht das alles Sinn. Warum? Wie nennt sie ihn?
Gewinn.
Gewinn. Das heißt, was dachte die? Das ist
der Sieger.
Das ist der Sieger, das ist der Gewinn, das ist der Retter, auf den wir gewartet haben. Ich habe einen Mann erworben, den Herrn. Yahweh. Die dachte, das ist dieser verheißene Erretter, der kommen soll. Das zweite Kind nennt sie Abel. Hauch. Warum? Was ist verflogen? Ja, vielleicht die Hoffnung noch im Kern, aber was ist definitiv verflogen? Was hat man so am Anfang? Da kommt eine Verheißung, alles ist toll und dann hat man so eine richtige Euphorie. Und diese Euphorie hat sich gelegt. Was hat sie ganz schnell gemerkt? Wenn sie den Kain beobachtet hat als Kind, was merken wir, wenn wir jedes Kind beobachten? So süß sie sind, ich habe 5 davon. Na, was merkt man ganz schnell? Bitte? Die sind nicht unschuldig. Der Herr Jesus sagt in seinem Wort an mehreren Stellen, und sehr schön steht es im 1. Mose 8 drin, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse ab 8 Jahren an. Von Anfang an. David sagt, ich bin in Sünden empfangen worden. Der Mensch ist hinein. Ich muss meinen Kindern, im Übrigen mir musste man es auch nicht, muss einem Kind nicht beibringen, wie man lügt oder wie man gemein ist. Oder das kann komischerweise jeder Mensch von ganz allein. Und ich merke, der Mensch ist böse von Kindesbeinen an. Das ist einfach so. Das muss man auch in der Erziehung der Kinder berücksichtigen. Ne? Das ist einfach Realität. Ich kann nicht von einem Kind erwarten, dass es heilig lebt, wo ich vielleicht selber 30 Jahre bekehrt noch nicht mal die entsprechende Reife habe. Ne? Aber von den Kindern erwarten wir es dann. Die sind doch in Sünde geboren. Bitte, das dürfen wir nicht vergessen. Aber das gibt uns einen Erziehungsauftrag mit. Und der beinhaltet, dass ein Kind erkennt, ich bin ein Sünder. Und dass es dann erkennt, ich bin trotzdem geliebt von meinen Eltern und von Gott. Und es gibt einen, der mit der Sünde meines Lebens fertig wird. Jesus Christus. Kain. Alles noch in diesem Zeitraum, vor diesen ersten 130 Jahren. Ja, Kain und Abel. Sie dachte, da kommt der Messias. Das heißt, bei dem ersten Sohn, der die Weltbühne betritt, war die Hoffnung da, das muss der Messias sein. Und jetzt sehen wir in den kommenden 4000 Jahren, dass diese Hoffnung nie aufhört. Immer wieder diese Hoffnung, dass doch jetzt endlich der Messias kommt. Beim Abel war die Euphorie verflogen schon, ne? Hauch. Sie hat schon gemerkt, das ist alles vergänglich. Das funktioniert noch nicht. Dann kriegen sich Kain und Abel in die Haare. Kain erschlägt den Abel. Ist übrigens auch eine interessante Geschichte, die passt da wieder genau rein. Wo liegt der Unterschied? Was passiert bei Kain und Abel? Was passiert? Warum tötet Kain den Abel? Es ist Eifersucht. Und warum? Genau, Gott nimmt, beide bringen ein Opfer, beide bauen einen Altar, steht drin, oder? Und bringen ein Opfer. Warum baut ein Mensch in der damaligen Zeit einen Altar und bringt ein Opfer? Warum? Bitte?
Wegen seiner Sünde.
Wegen seiner Sünde, jawohl. Was noch, für was spricht ein Altar? Was wollen Sie dort tun?
Anbetung.
Sie wollen Gott anbeten. Jetzt habe ich ein Problem. Die Sünde steht zwischen mir und Gott, oder? Na? Und was machen beide jetzt an ihrem Altar? Sie wollen Gott anbeten, wollen Gott nahen. Und was tun sie nun? Sie bringen ein Opfer. Was macht der Kain? Der bringt Gemüse. Ja? Bio-Qualität. Eigener Anbau. Also sicherlich nichts Minderwertiges. Ne? Was macht Abel?
Man bringt das, was von alleine entstanden ist.
Ja, aber er hat es auch großgezogen. Also ist er ein Stück weit alleine entstanden, aber er hat es großgezogen, oder? Er hat es betreut ohne seine Hilfe in der damaligen Umwelt. Weiß ich nicht, ob das Schaf überlebt hätte. Ne? Könnte man jetzt auch sagen. Aber in gewisser Weise ist es. Aber es gibt einen anderen Hintergrund. Der bringt ein Schaf. Laut. Das Blut ist der Unterschied. Bei dem einen Opfer fließt Blut und bei dem anderen nicht. Jetzt könnte man fragen, aber lieber Gott, woher hätten die dann das wissen sollen? Hätten sie das wissen können, die beiden? Ja, natürlich. Von Adam und Eva, wie war es denn da? Da musste auch ein Tier sterben. Gott hat ihnen den Weg längst gezeigt gehabt. Es geht nur über den Tod eines unschuldigen Opfers. Es braucht das Blut. Und dieses Thema zieht sich jetzt durch die ganze Bibel, durch das ganze Alte Testament. Immer wieder finden wir dieses Blut, immer wieder finden wir die Hinweise darauf. Wenn beispielsweise die beiden Kundschafter von der Hure Rahab an der Mauer heruntergelassen werden, dann hat das Seil welche Farbe? Rot. Und dann steht im Hebräischen dort ein Ausdruck für Seil, den kann man nicht nur mit Seil übersetzen, sondern auch mit Hoffnung. Das heißt, ihr Leben hängt an einer roten Hoffnung. Also viel mehr Hinweis auf Blut kann ich nicht geben, oder? Und diese rote Hoffnung muss aus dem Fenster hängen und sie muss drin sein, wenn die Soldaten die Stadt angreifen. Wunderbares Bild. Sehe ich durch das ganze Alte Testament, finde ich jetzt diese Hinweise. Gott nimmt das eine Opfer an und das andere nicht. Wie nimmt das an? Wie zeigt Gott, dass er ein Opfer annimmt im Alten Testament? Dass der Rauch nach oben geht, das ist so das, was in unseren Kinderbüchern dargestellt wird. Wie zeigt Gott im Alten Testament, dass er ein Opfer annimmt? Feuer vom Himmel. Das ist beim Gideon so. Das ist beim Manoach so. Ne? Das ist bei der Stiftshütte so, als das erste Opfer auf den Altar gebracht wird. Das ist beim Elia der Fall. Das ist beim Tempeleinweihung beim ersten der Fall. Gott zeigt, dass er ein Opfer annimmt im Alten Testament, indem er selber das Opfer entzündet durch Feuer vom Himmel. Und das muss ein eindeutiges Zeichen gewesen sein. Und das ist das, was wir im Alten Testament mehrfach finden. Also muss ich davon ausgehen, dass das auch hier der Fall war. Kain wird neidisch und statt das Problem bei sich zu suchen, tötet er den Abel. Und jetzt kommen wir an den Beginn unserer Zeitrechnung und damit auch an die erste Pause. 130 nach Christus, der erste Punkt. Seht. Was bedeutet seht? Wer weiß es? Ersatz.
Für was?
Ersatz für Abel, ganz genau. Das heißt, eigentlich war Abel der Sohn, mit dem Gott die Linie bauen wollte, der wurde getötet und jetzt gibt es einen Ersatz und das ist der Seth. Und hier beginnt eine Linie bei dem Seth, die wo ihr Ende findet oder wohin zielt, wohin geht diese Linie, die jetzt beim Seth beginnt?
Zu Jesus.
Bis hin zu Jesus. Und den werden wir nachspüren. Wir machen 15 Minuten Pause.